So, wir haben letzten Sonntag eine Reihe gestartet, die unter der Rubrik steht Botschafter der Versöhnung und haben uns mit dem großen Versöhnungstag beschäftigt, der einmal im Jahr stattfand in Israel und der dazu diente, nicht nur um ein Ritual durchzuführen, um zur Beichte zu gehen und seine Schuld, sagen wir mal, zu bekennen oder womöglich eine Bußleistung zu bringen, sondern um wirklich Versöhnung zu erreichen, um wiederhergestellte Beziehungen zu Gott zu erreichen. Und dieser Versöhnungstag, der war eine Hilfe für Israel, eine Erinnerung. Und das ist auch für uns eine große Hilfe, wenn wir ja so gewisse regelmäßige Zeiten haben, in denen wir überlegen, meistens in unserer Tradition ist das vor Ostern, dass wir überlegen, wem habe ich etwas angetan, wer hat mir etwas angetan und was kann ich bereinigen und wo muss ich was bereinigen. Und diese regelmäßig wiederkehrenden Zeiten, die dienen uns daran zu erinnern, dass wir Versöhnung brauchen und dass Versöhnung da ist, aber auch immer wieder neu erneuert werden muss. Dass wir immer wieder neu gucken und sehen, wo können wir einfach dazu beitragen, dass etwas befreiter wird. Jetzt möchte ich die nächste Etappe angehen mit euch und gerne einen guten Freund, sage ich jetzt einfach mal so, guten Freund von mir vorstellen, der mich diese Woche begleitet hat und der für mich wirklich eine riesige Kraftquelle geworden ist und dessen Geschichte ich schon kannte und schon lange kenne und die mich schon immer sehr beeindruckt hat. Aber die hat mir diese Woche nochmal also so derartig viel mich bewegt und mir gegeben. Und das möchte ich gerne mit euch teilen, damit das nicht einfach nur bei mir stecken bleibt und zu nichts führt. Deswegen die Einladung, sich mit Hiob, einem sehr guten Freund von mir, zu beschäftigen. Hiob, ein Buch im Alten Testament. Und Hiob war ein Mann, der ja in der alten Patriarchenzeit lebte, vielleicht zur Zeit Abrahams, denn er war ein Halbnomade. Er hatte zwar ein Haus, aber er hatte auch große Viehbestände, große Herden und er lebte in einer Gegend im Orient, in der viele Halbnomaden wohnten. Das heißt, er war auch auf Wanderung, aber er war eben so ein Mittelding zwischen sesshaft und Nomade. Hiob war ein großartiger Mensch und wir lesen seine Geschichte in dem Buch Hiob im Alten Testament. Das ist in den meisten Bibeln vor den Psalmen, bei manchen kommt es auch nach Sprüche, aber es ist ein poetisches Buch, es ist ein dichterisches Buch und es ist ein dramatisches Buch. Und vielleicht kannst du mal, Jürgen, das Bild von Hiob zeigen. Es gibt nämlich ein ganz berühmtes Gemälde aus dem 19. Jahrhundert von Hiob. Das kann man schlecht sehen, ne? Ja. Kann man so ein bisschen die ausgemergelte Gestalt sehen, so ein bisschen die Falten und die Adern? Das ist Hiob. Und er sitzt auf dem Aschehaufen seines Lebens. Okay, jetzt lesen wir die Geschichte. Lass uns mal eintauchen, Hiob 1. Im Land Uz lebte ein Mann namens Hiob. Er war rechtschaffen, aufrichtig und gottesfürchtig. Und sein Lebenswandel war untadelig. Hiob hatte 7 Söhne und 3 Töchter. Er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Ochsengespanne, 500 Esel und darüber hinaus viele Diener. Von allen Bewohnern des Ostens war Hiob der Reichste. Jedes Jahr luden Hiobs Söhne ihre Brüder und Schwestern an ihrem jeweiligen Geburtstag zu einem großen Fest in ihr Haus ein. Bei dieser Gelegenheit aßen und tranken sie zusammen. Wenn das Fest vorüber war, ließ Hiob seine Kinder kommen, um sie zu heiligen. Er stand frühmorgens auf, brachte für jedes Kind ein Brandopfer dar, denn er sagte sich, vielleicht haben meine Kinder gesündigt und Gott insgeheim gelästert. So machte es Hiob jedes Mal. Eines Tages erschienen die Engel vor dem Herrn, wörtlich steht da die Gottessöhne vor dem Herrn, und mit ihnen kam auch der Satan. Woher kommst du? fragt der Herr den Satan. Der Satan antwortete dem Herrn, ich bin auf der ganzen Erde herumgezogen. Da fragte der Herr den Satan, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Er ist der beste Mensch, der auf der Erde lebt. Er ist rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheut das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn, ja, Hiob ist ein gottesfürchtiger Mann, aber er hat auch allen Grund dazu. Du hast ihn, seine Familie und seinen Besitz stets vor Unglück bewahrt. Du lässt ihm alles gelingen, was er unternimmt, und sein Reichtum wächst immer weiter. Aber wende dich nur einmal gegen ihn und nimm ihm alles weg, was er besitzt. Dann wird er sich auf jeden Fall von dir lossagen. Gut, sagte der Herr zum Satan, mit seinem Besitz darfst du tun, was du willst, ihn selber aber rühre nicht an. Da entfernte sich der Satan aus der Gegenwart des Herrn. Und die Geschichte nimmt ihren Lauf. Also wer Hiob noch nie gelesen hat, sollte unbedingt das Buch mal lesen. Ein großartiges Drama. Und man kann sich darin so wunderbar wiederfinden. Und wenn man sich schon mal gefragt hat, wie der Glaube zusammenzubringen ist, wie das Vertrauen an einen gerechten Gott zusammenzubringen ist, mit dem Schmerz und dem Leiden in der Welt und in unserem eigenen Leben, dann ist es ein fantastisches Buch, um sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Und um nicht nur sich auseinanderzusetzen auf einer kopfmäßigen Ebene, sondern um sich verstanden zu fühlen. Wenn du Hiob liest und wenn du das Gefühl hast, dein Leben ist dir zwischen den Fingern zerronnen, aufgrund einer kaputten Beziehung, aufgrund von beruflichem Scheitern, aufgrund von Zielen, die du dir vorgenommen hast und nicht erreicht hast, aufgrund von Ideen, die du für deine Lebensplanung hattest, die völlig anders ausgegangen sind, dann lies Hiob und du fühlst dich geborgen und getröstet und verstanden. Hiob war ein großartiger Mensch. Ein unglaublich fantastischer Mensch, den ich liebend gerne mal kennenlernen würde. Er wird mit 4 Begriffen charakterisiert. Achso, ich muss mal eben sehen, ist das eigentlich hier auch möglich? Dass ich, ja, sonst geht's. Du weißt immer schon, was ich will. Sehr gut. Ohne Worte. Er war rechtschaffen, aufrichtig und gottesfürchtig. Und sein Lebenswandel war untadelig. Das sind 4 Begriffe. Rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und eigentlich original steht da, er hielt sich fern vom Bösen. Das heißt, Hiob war ein Mann, dessen Reden und Handeln in wirklicher Übereinstimmung waren. Das, was er gesagt hat, hat er auch gemacht. Das heißt Aufrichtigkeit. Er war zuverlässig. Er hatte eine geradlinige Haltung. Und er fürchtete Gott. Er hat sich in seinen Entscheidungen von Gott leiten lassen. Er hat sich, wie ein Kompass, hat er sich wirklich von Gott die Richtung vorgeben lassen in seinem Leben. Und das Ganze nicht berechnend und nicht um Anerkennung zu bekommen und gut dazustehen, sondern geradlinig, aufrichtig. Diese Beziehung zu Gott war echt und aufrecht. Und er war auch mit Menschen sehr sozial. Und sehr solidarisch und hat sich um das Gemeinwohl, um seine erweiterte Familie rührend gekümmert. Er hat Abstand genommen vom Bösen und hat getan, was gut ist, was förderlich ist für das Leben, für Gottes Willen und für die Menschen. Und Gott, man könnte jetzt ja sagen, was wir jetzt gehört haben, aber was soll das? Bei Gott kann keiner Punkte sammeln, bei Gott kann keiner gerecht sein. Ja, also wir können ja nicht durch unsere Leistung in den Himmel kommen, ist auch alles richtig. Und es ist auch klar, dass Hiob Sünder ist. Er war nicht perfekt. Das lesen wir, wenn wir das Buch weiterlesen. Er war nicht vollkommen. Er hat sogar in dem Buch wird das gezeigt, wie Hiob sich versündigt, auch gegen Gott durch sein Reden. Und durch sein Reden über Gott und durch seinen Selbstmitleid und durch seine durch sein Unverständnis, was er Gott gegenüber auf eine anmaßende Weise rausbringt. Aber Hiob war tatsächlich trotzdem von Gott bestätigt, aufrichtig, gläubig und gerecht und sozial. Das sehen wir in Vers 8, wenn du nochmal weitermachst, wie Gott das dann bestätigt. Gott sagt ja in dieser himmlischen Szene dann, das ist die zweite Szene, da werden wir in die unsichtbare Dimension Gottes versetzt und da findet ein Dialog statt mit einem Wesen, mit einem Geistwesen, was Satan hier genannt wird. Und Satan heißt Ankläger, Staatsanwalt kannst du sagen. Der durchstreift die Erde und sucht Möglichkeiten, Menschen beim Chef schlecht zu machen. Und da hat er einen gefunden, beziehungsweise Gott fängt ja an und sagt, hast du Hiob gesehen? Der ist aufrichtig und der fürchtet mich und lässt sich leiten von meinem Willen. Und das heißt, mit anderen Worten, Gott bestätigt die Frömmigkeit, Gott bestätigt die Aufrichtigkeit von Hiob. Es ist nicht verkehrt. Wirklich, es gibt etwas auch Gutes im Menschen. Wir sind seit der Reformation so geprägt, dass wir oft sehr negativ vom Menschen denken und denken, der Mensch hat meistens finstere Motive, schlechte Motive. Selbst wenn er was Gutes macht, hat er aber schlechte Motive, um was Gutes zu machen. Und das ist die große Frage. Warum ist Hiob aufrichtig? Warum liebt Hiob Gott? Warum macht er das? Und der Satan sagt, ha, ich weiß warum. Weil es ihm so gut geht. Weil du, Gott, ihm so viel geschenkt hast. Und was er ihm geschenkt hat, lesen wir ja in Vers 2. 10 Kinder hat er. 7 Söhne, 3 Mädchen. Das war ein Reichtum, das war ein Erfolg. Das war ein Segen. In einer Zeit, wo es auch keine Versicherung, Sozialversicherung, sonst Rentenversicherung alles gab. Er war glücklich. Er war erfolgreich, er war einflussreich. Er führte ein gutes Leben. Er stand seiner Familie auch in einer priesterlichen Weise vor, sodass er für möglich begangene gedankliche Sünden, dass vielleicht die Kinder beim Feiern, die sie regelmäßig abgehalten hat, dass sie vielleicht gedanklich Abstand von Gott genommen haben und sich verabschiedet haben vom Glauben. Dafür hat Hiob Opfer dargebracht, um seine Kinder zu entsündigen und zu heiligen. Und das alles erkennt Gott an. Es gibt auch Güte im Menschen. Manchmal schaffen wir das auch, wirklich Gutes zu tun, aus guten Gründen und aus guten Motiven heraus. Und wir müssen nicht zwangsläufig, nur weil der Mensch auch Sünder ist, müssen wir immer das Böse annehmen. Warum Menschen sich so verhalten? Wenn du anfängst, wenn ich anfange, ständig Menschen zu erklären und zu meinen, zu wissen, warum sie sich so und so verhalten, vielleicht auch schlecht verhalten, und dieses schlechte Verhalten meinen wir dann erklären zu können. Dann sollten wir immer vorsichtig sein, sollten immer aufpassen, weil wir niemandem ins Herz gucken können, weil wir niemanden beurteilen können und bewerten können, aus welchen inneren Antrieben heraus jemand handelt. Gott hat eine hohe Meinung von Hiob. Gott hat die Meinung, dass Hiob tatsächlich aufrichtig ist und aus wirklich auch rein guten Motiven Gott liebt und aufrichtig lebt. Also Gott hat eine nicht unbedingt nur pessimistisch negative Meinung von uns Menschen. Das ist erstmal wichtig, finde ich, für uns zu wissen. Und wenn wir anfangen, über andere zu urteilen und vor allem über Motive von anderen, dann sollten wir ganz vorsichtig sein. Dann sollten wir ganz zurückhaltend sein, weil genau das macht der Satan. Der Satan spekuliert über die Motive von Hiobs Frömmigkeit. Und er meint, es liegt nur daran, weil Gott ihm so viel Besitz, Erfolg, Glück und schöne Dinge geschenkt hat. Und dann erlaubt Gott dem Satan in einem begrenzten Maße, erlaubt Gott dem Satan, Unheil anzurichten im Leben von Hiob. Gott ist immer der Chef und Gott steht immer über dem Satan. Es ist nicht so ein Ping-Pong-Spiel, du weißt nicht, gewinnt das Böse, gewinnt das Gute, sondern Gott ist auf dem Thron. Er schränkt die Macht des Satans ein, aber er erlaubt ihm tatsächlich, Desaster in das Leben zu bringen. Und die Katastrophe nimmt ihren Lauf. Hiob sitzt in seinem Aschehaufen. Sein Besitz ist weg. Es kommt ein Bote nach dem anderen, sagt Hiob, deine Herden wurden gestohlen von überfallenen Räuberbanden. Dann kommt der nächste Bote und sagt, Hiob, nicht nur deine Kamele sind weg, sondern auch dein Kleinvieh. Dann 7000 Stück Kleinvieh, das waren Ziegen und Schafe, ganz wichtiger Besitzstand im halbnomadischen Leben. Alles durch Räuber und Banditen gestohlen. Und dann nimmt das Desaster noch weiter in seinen Lauf. Und es kommt die zweite Runde, das lesen wir jetzt nicht, aber das kannst du lesen, wenn du da mal nachschaust. Die zweite Runde ist, dass schließlich tatsächlich Hiob selber krank wird. Und zwar sehr krank, so dass er im Aschehaufen sitzt und mit einer Tonschwärbe seine Geschwüre kratzt. Was ich noch vergessen habe, das Schlimmste, was passiert, ist noch im Vorfeld, dass alle seine Kinder umkommen. Seine Kinder waren nämlich in einem Haus, in dem sie gefeiert haben. Und es kommt ein großer Sturm, und der an allen vier Ecken des Hauses anpackt. Vielleicht war es ein Wirbelsturm. Und das Haus bricht über den Kindern zusammen und alle sind tot. Kann man sich sowas vorstellen? Alle Kinder verloren, alle Kinder tot, die Söhne und die Töchter. Und dann in der zweiten Runde wird er selber noch todkrank und sitzt einfach nur da und hat nichts mehr. Ist ein Niemand. Und das Ganze nahm ihren Ausgangspunkt, den Ausgangspunkt in Vers 9. Nochmal Vers 9 bitte. Die Frage, sollte Hiob dir dienen umsonst? Ja, Hiob ist ein gottesfürchtiger Mann, aber er hat auch einen Grund dazu. Eigentlich ist das als Frage formuliert. Meinst du etwa Gott, dass Hiob dir dient, dass Hiob dich liebt? Grundlos? Umsonst? Nein, er macht es nur, weil er von dir so gesegnet wird. Und das ist die Frage, die den ganzen Ball ins Rollen bringt. Jetzt kommen Freunde auf den Plan und sagen, ja, wahrscheinlich hat Hiob was falsch gemacht, denn sie hatten ein moralisches Weltbild. Die besten Freunde von Hiob kommen im Kapitel 2 und sagen, ja, Hiob, du sitzt da, du bist krank, du hast deine Kinder verloren, du musst etwas Schlechtes gemacht haben, du musst was falsch gemacht haben, du musst gesündigt haben, wahrscheinlich ist das eine Strafe. Und damit liegen sie falsch. Das ganze Elend und Leid und die ganze Katastrophe hat einen unsichtbaren, großen Ursprung, den wir nur zum Teil verstehen können. Und Hiob kann ihn gar nicht verstehen. Und die Freunde auch nicht. Aber es ist falsch, was sie annehmen. Es ist falsch, dass sie denken, dass er selbst schuld daran ist. Seine Frau sagt, Hiob, warum hältst du eigentlich an Gott fest? Lass das doch mit dem Glauben. Verabschiede dich von Gott. Guck doch, wie du da sitzt. Todkrank, unsere Kinder alle gestorben, unser ganzes Besitz, alles ist weg. Verabschiede dich von Gott und stirb dann. Das hat sie nicht gesagt, um ihn noch mehr runterzuziehen, sondern das hat sie gesagt aus Mitleid, weil sie mitgelitten hat. Ich glaube, dass sie ihn wirklich geliebt hat. Echte Liebe, weil sie hat letztendlich gesagt, Gott ist schuld. Die Freunde haben gesagt, Hiob ist schuld. Seine Frau hat gesagt, Gott ist schuld, also vergiss Gott. Sie hat auch ihre Kinder verloren. Genau, genau. Und sie hat gesagt, Gott ist schuld. Und beide hatten Unrecht. Beide hatten Unrecht. Sowohl Gott war nicht schuld, als auch die Freunde waren nicht schuld. Denn sie können das gar nicht beurteilen und das zeigt man dann erst noch. Aber was passiert wirklich? Hiob leidet völlig unverdient. Er leidet. Und Gott handelt völlig gerecht. Obwohl wir die himmlischen Szenen nicht im Einzelnen alles verstehen können, was da abläuft. Aber Gott handelt völlig gerecht. Und er ist völlig heilig und er ist viel größer, als Hiob das weiß. Rationale Lösungen scheitern. Rationale Lösungen sind sinnlos. Und sinnvolle Antworten gibt es nicht. Und unzulänglich ist jede kluge Theorie. Aber worauf das ganze Buch abzielt, ist Hingabe und Liebe umsonst. Ohne Grund. Und dann kommen die Tröster, und die Tröster, die machen einiges richtig, aber sobald sie ihren Mund aufmachen, machen sie viel falsch. Hiob hat weder vor Gott gesündigt, nicht jedenfalls in dem Sinne, dass er das verdient hätte, sondern Gott wurde völlig ohne Grund vom Satan gereizt. Und man macht oft den Fehler, dass man versucht, Gott zu rechtfertigen und sich selbst dabei vielleicht ins gute Licht zu rücken. Und das kann man gut machen, dass man für Gott spricht, aber wenn man für Gott spricht, kann man viel Unheil anrichten. Wenn man Gott verteidigt, und das machen die drei Freunde, die verteidigen immer ständig Gott. Und das kann man gut, wenn man so jemanden in seinem Scherbenhaufen sitzen sieht, kann man gut hingehen und sagen, immer so ermutigen und trösten und sagen, aufmuntern und dann auch noch Gott verteidigen und sagen, ja, aber Gott, der wird das schon alles richtig gemacht haben und wahrscheinlich hast du Schuld. Das kann man dann so mit seinem Blick von oben nach unten gut sagen, vor allem wenn man selber nicht leidet. Und die Frage ist, wird Hiob falsch über Gott reden? Oder wird Hiob weiterhin sagen, Gott hat das genommen, Gott hat das gegeben, gepriesen sei der Name des Herrn. Und schließlich am Ende des Buches hat er eine persönliche Begegnung mit dem Schöpfer, die ihn so überwältigt und so platt macht, dass er verstummt und dass er nur noch niederfallen kann und anbeten kann. Und dann wird ihm nachher am Ende ganz viel neu geschenkt und er kriegt wieder eine Familie und er kriegt wieder Besitz. Aber Gott zeigt sich gerecht und voller Majestät und voller Macht. Nur wir hier auf der Erde können das nicht beurteilen und können das nicht durchschauen. Aber alles war ein Geschenk von Gott. Und das, was Gott ihm genommen hat, das war von ihm selbst gegeben worden. Und am Ende des Buches steht Schweigen und eine persönliche Gottesbegegnung. Und durch das Schweigen wird ein neuer Weg eröffnet. Es ist immer noch Not, es ist immer noch Elend, es ist immer noch Qual. Aber Gott ist das, was er noch hat und das ist alles, was er braucht. Es gibt keine zufriedenstellende Antwort auf das Leiden von gerechten Menschen. Es gibt keine zufriedenstellende Antwort auf das Leiden und auf das Böse in der Welt. Wird auch in dem Buch nicht gegeben. Und trotzdem gibt es einen gerechten Gott. Das zusammenzubringen wird nicht erklärt und nicht beantwortet. Aber es wird bekannt und es wird gezeigt in diesem Buch. Und die Antwort bekommen wir nicht in Form einer Lehre, in Form einer logischen Aufschlüsselung, sondern die Antwort bekommen wir in Form des Lebens und der Anbetung durch Hiob. Ja, man kann jetzt noch viel über diesen himmlischen Hofstaat nachdenken, was da alles los ist, diese Geistwesen, die Gott umgeben. Und einer davon ist eben Satan genannt, ist abgefallen. Also dieses Böse hat ihren Ursprung gar nicht in der Welt, sondern in der unsichtbaren Ebene. Und daher ist es wichtig, dass wir auch nicht einmal alles nur auf uns beziehen und auf Menschen beziehen, sondern es gibt einen tatsächlich auch unbewusste, bösartige Kräfte, die Menschen beeinflussen können. Und die sind heute auch aktiv. Und manchmal haben sie Menschen komplett im Griff und zerstören ihren Glauben und zerstören ihr Leben. Unbewusste, überpersönliche Kräfte. Im Neuen Testament werden die Dämonen genannt. Unter Zwängen, unter Beeinflussungen, unter Kräften, die Menschen im Griff haben können, leiden sehr viele Menschen auch heute noch. Also, aber da müsste man dann noch lang und breit drüber reden. Ich will nur am Ende dich fragen und mich fragen, warum folgst du Jesus? Warum glaubst du? Warum liebst du? Das war die Frage. Und die Unterstellung von Satan war, er tut es nur, weil er so gesegnet wird. Warum bist du in der Gemeinde? Warum hast du dich entschlossen, Christ zu sein? Wie ist es bei uns? Warum folgen wir Jesus? Du kannst ja überlegen, wie es ist, wenn zwei Leute verliebt sind, so. Denn manchmal hat man das so, dann fragt der eine die andere oder die eine den anderen, warum liebst du mich? Und dann kommt so eine Liste und dann, ja, deine Haare, deine Augen, ah, und deine Beine und deine Ausstrahlung und wie du mit Menschen umgehst. Und was weiß ich alles. Ja, aber was ist, wenn das alles weg ist? Was ist, wenn nichts mehr von dem da ist? Die Gesundheit ist weg. Die Ausstrahlung ist weg. Was dann? Liebst du mich dann immer noch? Liebst du mich dann immer noch? Und das ist die Liebe, zu der Gott uns hinführen möchte. Und zwar umsonst Gott zu lieben. Ohne Konsumgedanken, ohne, ja, ich möchte was kriegen, ich mache einen Handel mit dir, Gott. Ich glaube an dich, ich folge dir, ich liebe dich und dafür segnest du mich und schenkst mir ganz viel. Sondern umsonst. Welches Bild von Gott haben wir? haben wir so ein Bild von Gott, dass er so eine himmlische Pflasterverteiler ist. Bin hingefallen und er ist dafür zuständig, mir wieder aufzuhelfen. Das ist richtig und das tut er. Und wir beten dafür in den Hauskreisen, dass er unsere Gebetsanliegen erhöht, dass er uns unterstützt, dass er uns Trost gibt, dass er uns heilt, wenn wir krank sind. Und das macht Gott auch oft. Aber das ist ein verkürztes Gottesbild, wenn wir denken, du brauchst was und dann ist Gott da und hilft dir. Das ist nicht alles. Das ist zwar richtig, aber das ist nicht alles. Oder haben wir das Bild von Gott, er ist eine kraftsteigernde Droge, ich komme zur Gemeinde, ich gehe in Gottesdienst, ich mache das mit, ich folge Jesus, weil ich dadurch gesegnet werde, weil ich dadurch Kraft empfange. Und wenn ich nicht gesegnet werde, ja gut, dann lasse ich es halt. Ja, das ist wieder dieser Handel. Ich folge Gott damit oder um zu. Das ist richtig und das ist legitim und ich will das nicht in Frage stellen. Aber es ist nicht alles und es ist eine Verkürzung unseres Gottesbildes. Warum und wozu lieben, dienen und glauben wir? Und das Schlüsselwort lautet bei Hiob, wozu er zu der Einsicht kommt, der im Laufe des Buches, umsonst. Aber er hat diesen Sieg errungen. Er hat diesen Test bestanden. Er liebt wirklich umsonst. Das wird am Ende des Buches bestätigt. Das heißt, ich komme nicht immer hin und sage, was habe ich davon? Wenn ich einen Schnupperkurs mache mit 9 in der Gemeinde, dann versuche ich zu erklären, was sie davon haben, wenn sie Gemeindemitglieder werden. Und man hat wirklich was davon. Man bekommt Beziehungen, man bekommt neue Kreativität, man bekommt neue Inspiration ins Leben. Und man bekommt ein Bewusstsein des Auftrages. Ja, Gemeinde ist wunderschön und toll. Und ich kann das auch genau benennen, was daran so toll ist. Für mich. Und ich kann das auch anderen erklären. Aber das ist nicht der Grund, warum ich möchte, dass wir Jesus folgen. Das ist nicht der Grund, warum ich möchte, dass wir Gemeinde sind. Sondern der Grund ist, dass es keinen Grund gibt. Umsonst. Auch wenn alles weg wäre, wenn nichts wäre, dass wir Jesus lieben, dass wir ihm folgen. Denn er, Gott, ist der Meister des Universums. Er ist der Geber aller Dinge. Das erfährt Hiob zum Schluss. Inklusive unseres Atems. Und Hiob, dem unterstellt wurde, dass er nur aus gutem Grund fromm ist, besteht den Test und geht als Sieger hervor. Und es muss nachher anerkannt werden, zu sagen, Hiob ist tatsächlich ohne Grund zu Gott gewandt. Entweder wir lieben umsonst, oder wir lieben nicht. Und sowas wie Treue, sowas wie Zuverlässigkeit, sowas wie Verbindlichkeit, das sind zweitrangige Dinge, die daraus erwachsen. Aber der Kern ist Liebe umsonst. Ich weiß nicht, was du dir erwartest und ich weiß nicht, was du dir ersehnst und ich glaube, Gott hat dir viel geschenkt und wir können Gott wirklich danken. Aber ist der Glaube für dich dazu da, um dich sicher zu machen, zufrieden zu machen und glücklich zu machen? Es gibt sogar Menschen, die glauben, weil sie davon sich Wohlstand erhoffen. Eine Wohlstandsreligion gibt es wirklich. Die glauben, das gibt ihnen Sicherheit. Aber manchmal gibt es uns überhaupt keine Sicherheit, an Gott zu glauben. Manchmal werden wir wie Abraham in die Unsicherheit geschickt durch den Glauben. Glaube ist nicht dazu da, uns Gesundheit, Wohlstand, ein langes Leben, Sicherheit und Zufriedenheit zu geben. Das schenkt Gott als Zweitaspekt. Sehr häufig. Und darüber können wir uns freuen und danken und tanzen und ihn anbeten. Aber manchmal ist es auch überhaupt nicht der Fall, wie bei Hiob. Und dann stellt Gott mir die Frage, liebst du mich dann auch noch? Und das Tröstliche ist, dass wir uns diese Liebe nicht aus den Fingern saugen müssen, sondern dass Gott uns umsonst liebt. Und dass er uns ohne Grund für immer liebt und geliebt hat und sich selbst in den Tod gegeben hat. So sehr liebt er uns. Umsonst, ohne irgendwas davon zu haben oder zu erwarten. Und wir werden in diese Liebe Gottes, die völlig umsonst ist, mit hineingezogen, hineingesogen und dürfen und können dann auch mit einer Umsonstliebe ihm gegenüber antworten. Dazu sind wir angeregt und eingeladen durch das Buch Hiob. Amen.